Herzlich willkommen zur neuen Folge von Mind the Dog zwischen Alltag und Trainingsplatz. Und für alle, die uns auf YouTube sehen, ihr seht schon, die großartige Yvonne Linke ist wieder dabei. Mit der habe ich ja vor ein paar Wochen schon den letzten oder einen der letzten Podcasts gemacht zum Thema spanische Tierschutzhunde. Also falls ihr den noch nicht gehört habt, gleich nochmal reinhören. Und wir machen heute weiter mit dem Thema Mehrhundehaltung, weil du bist ja viel im Tierschutz unterwegs. Und da wird ja manchmal so ein bisschen gesammelt. Für alle, die dich noch nicht kennen, Yvonne, magst du dich trotzdem noch einmal kurz vorstellen? Vielleicht steigen ein paar erst bei diesem Podcast ein, dass alle wissen, wer du so bist.
Ja, also hallo, ich freue mich, dass ich nochmal dabei sein darf. Mein Name ist Yvonne Linke, ich wohne in Bayern mit unserer Hundegroßfamilie. Ich bin Hundetrainerin, mache das jetzt auch schon seit geraumer Zeit, ich weiß gar nicht, schon einige Jahre.
Ich muss immer auf meiner Website nachgucken. Ich gucke immer auf meiner Website nach, ja, seit wann ich das mache.
Ich glaube tatsächlich 18 Jahre jetzt schon, also doch schon den einen oder anderen Tag. Ich habe, wie du auch, meine Hundetrainerausbildung bei Animal Learn gemacht und habe mich so ein bisschen spezialisiert auf Tierschutzhunde, auf Angsthunde und auch auf Mehrhundehaltung, mein Lieblingsthema.
Ja, super. Dann steigen wir doch direkt mal ein in das Thema. Mehrhundehaltung heißt ja eigentlich, ich sage jetzt mal ab 2 Hunden. Ihr habt ein paar mehr.
Richtig.
Erzähl doch, vielleicht steigen wir einfach mal ein, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du mehr als einen Hund hast. Weil normalerweise fängt man ja quasi mit einem Hund an. Irgendwann kommt dann ein zweiter dazu, dann merkt man, ob funktioniert oder funktioniert auch nicht so. Und irgendwann entscheidet man sich dann ja doch irgendwie mehr dazu zu nehmen. Wie ist es passiert, dass ihr mittlerweile insgesamt 9 Hunde habt und ja auch schon seit einer geraumen Zeit sozusagen so viele Hunde habt, ne? Also es sind, ich weiß, dass ihr letztes Jahr musstet ihr, glaube ich, einige gehen lassen.
Mhm. Ja.
Aber ihr geht dann ja immer wieder ganz gut auf das Level hoch.
Ja.
Was vorher da war. Erzähl doch einfach mal, wie das überhaupt gekommen ist, dass ihr so viele Hunde habt.
Ja, also ich habe, wie du sagst, mit einem Hund begonnen, ganz klar, wie die meisten von uns. Und habe damals aber dann schon im Tierheim, in einem deutschen Tierheim gearbeitet und dort auch gewohnt, in der Pflegerwohnung. Und dann kam relativ schnell ein zweiter Hund dazu, der eben zum damaligen Zeitpunkt schon relativ lang im Tierheim saß, der relativ schwierig war. Das war auch ein Herdenschutzhund und der fremde Menschen nicht so richtig prickelnd fand. Und wir haben ihn dann viel auf Ausflüge mitgenommen. Er war dann viel mit unserem Hund zusammen. Er war eigentlich auch nicht so super verträglich, aber da er unseren Hund eben schon relativ gut kannte, haben wir dann irgendwann beschlossen zu versuchen, ihn zu uns zu integrieren. Und es hat dann auch geklappt. Es war nicht ganz so einfach, weil, wie gesagt, es war kein sehr einfacher Hund und unsere erste Hündin war auch relativ speziell. Und so kam es, dass er dann eben als zweiter Hund bei uns gelandet ist. Und ja, dann ging das. Wir haben dann einen dritten Hund eigentlich als Pflegehund dazu genommen. Der sollte eigentlich nicht für immer bei uns bleiben. Das war ein Staffordshire Terrier. Der kam als Welpe zu uns, also auch vom Tierheim. Und Staffordshire Terrier in Bayern war jetzt nicht ganz so gut vermittelbar. Und nachdem ich dann tatsächlich das geschafft hatte, für den eine Ausnahmegenehmigung zu bekommen, haben wir den behalten. Und dann war das eben so, durch den Tierschutz ist es dann eben so, dass du halt viele Hunde kennenlernst. Und wir hatten dann eine ganz kleine Zwergpünschelhündin eigentlich auch nur, die sollte eigentlich auch nur vorübergehend bei uns bleiben, so als kleiner Notfall. Die war tatsächlich von den Mitarbeitern aus dem anderen Tierheim mehr oder weniger aus einer sehr schlechten Haltung einfach mitgenommen worden. Und die sollte dann so ein bisschen weg von da, wo sie her war. Und die sollte dann auch vorübergehend bei uns wohnen. Und ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass ich wirklich eine sehr schlechte Pflegestelle bin. Also so, wenn man jetzt so Pflegestelle so betrachtet, als wir geben den Hund auch irgendwann wieder weiter.
Das ist, man nennt das Pflegestellenversager, oder?
Sind wir? ich glaube, ich hatte 2, 3 Welpen, die in Pflege, die wir auch wieder vermittelt haben. Aber ansonsten sind auch die Hunde, die eigentlich in Pflege bei uns dann gelandet sind, auch eigentlich. Das heißt eigentlich, die sind alle geblieben, bis auf 2, 3 Welpen, die wir weitervermittelt haben. Genau. Okay. Wir hatten dann relativ lang 5 Hunde. Das war so immer unsere Zahl, fünf war so, drei größere und die zwei kleinen. Und damals ist dann meine Staffordshire-Terrier-Hündin verstorben und da bin ich dann durch Zufall auf einen ganz anderen Hundetyp gekommen, nämlich auf die Windhunde. Und ich habe damals unseren ersten Windhund von der deutschen Pflegestelle adoptiert. Und da war dann eine Dame von dem Verein bei uns und hat sich unser Zuhause angeschaut und wir hatten den Hund dann aufgenommen. Und die haben sich dann relativ schnell nach der Adoption bei uns gemeldet, ob wir nicht uns vorstellen können, eine dreibeinige Hündin aus Spanien in Pflege zu nehmen. Und dann kam die als Hund Nummer 6 dazu und kurze Zeit später hatten die dann nochmal eine Hündin, die aus der Vermittlung zurückkam, weil sie dort gebissen hat und mit dem anderen Hund der Familie nicht verträglich war. Und die sollte quasi von heute auf morgen weg und die hatten keinen Platz. Und da habe ich noch gesagt, naja, wenn die beißt und nicht so verträglich ist, ist jetzt vielleicht bei uns auch nicht so richtig gut. Und ich hatte dann zugesagt, habe aber gesagt, also definitiv, der Hund kann aber nicht hier bleiben. Und ja, die damalige Besitzerin hat den Hund in so ein Tiertaxi gesetzt und der war am nächsten Morgen bei uns von Bremen nach Bayern. Also die wollte den wirklich
Was?
kinderlos werden. Das war wirklich sehr, sehr
Okay.
krass. Weil ich dachte, naja, die kommt dann vielleicht in ein paar Wochen, aber sie stand dann am nächsten Tag quasi schon vor unserer Tür. Und dann hatten wir sehr lange 7 Hunde und dann sind wir umgezogen hier in ein Haus. Also, sie haben vorher im Tierheim in der Pflegerwohnung gewohnt und mit dem Umzug ins Haus waren es dann lange 8 Hunde. Und
Das heißt,
ja.
es sind dann auch alle geblieben. Also die, die jetzt
Ja,
auf die
genau.
Pflegestellen genommen haben.
Ja, genau, die sind da alle bei uns geblieben,
Hat
genau.
denn die Hündin, die vorher gebissen hat, hat die sich gut bei euch integriert oder gab es da am Anfang auch Themen?
Also die hat gebissen. Das war nicht gelogen. Manchmal denkt man ja so, die Leute übertreiben das und das stimmt bestimmt nicht. Aber es war wirklich so, die lebt noch. Also wir haben sie immer noch. Die ist jetzt 14,5. Und es war am Anfang wirklich ein sehr schwieriger Hund. Und sie hatte ja auch gesagt, sie verträgt sich nicht mit den anderen Hunden. Und die war wirklich am Anfang, wir haben die zu uns reingenommen und dann lag die 2 oder 3 Tage im Windfang und wann immer ein anderer Hund da seinen Kopf reingesteckt hat, hat die gefletscht. Da habe ich schon gedacht, jo, wird spannend vielleicht. Und am dritten Tag ist sie dann aber einfach reingeschlichen gekommen, hat sich irgendwo ein Eck ins Körbchen gelegt und dann lief das eigentlich gut und erstaunlicherweise, die anderen Hunde haben einfach wirklich immer nur geguckt, die haben gesehen, die ist echt am Arsch und haben die in Ruhe gelassen. Und die ist in der Mehrhundehaltung mit unseren Hunden super unkompliziert inzwischen. Also gab es eigentlich mit den Hunden nie Probleme, aber ja, man kann die nicht anfassen, wenn die in ihrem Körbchen liegt, wenn die auf dem Sofa liegt. Man kann, Tierarzt, hat man anfangs eine Vollnarkose gebraucht mit Maulkorb, inzwischen mit Maulkorb. Geht es mit Krallen schneiden und egal was, aber ja. Und also wir wollten die am Anfang wirklich nicht behalten, aber mit den Problemen wollten wir
Finde ich auch
eigentlich auch
kürzer.
nicht. Also erstens mal, wer hätte sich beworben für den Hund? Wer jetzt einen Windhund will, will in der Regel eher einen unkomplizierten Hund im Umgang. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie vielleicht in einem Zuhause gelandet wäre, wo man nicht so nett mit ihr gewesen wäre, wäre auch groß gewesen. Also deswegen war das für uns klar, so einen Hund kann man nicht gut weitervermitteln.
Jetzt gerät ich da mal kurz so ein bisschen rein, weil das natürlich, also jetzt sind wir ja gerade bei Nummer 8, wir machen gleich bei Nummer 9 weiter. Aber das, woran mich das erinnert, ist, wenn du sagst, die mag sich in ihrem Körbchen nicht anfassen lassen, die ist beim Tierarzt schwierig. Erinnert mich das ehrlich gesagt sehr an meine Coco. Also der braucht, ich darf, wenn sie einen guten Tag hat, darf ich da auch schon mal hinfassen ins Körbchen. Aber eigentlich ist irgendwie klar, Körbchen ist komplett tabu und fremde Menschen brauchen da gar nicht hingehen, wenn sie da eingemuckelt ist. Und es ist bei ihr zum Beispiel auch so, dass die sich wie Bolle über meine Familie freut, also über meine Eltern. Die bringt sich quasi um. Aber wenn die unter einer Decke liegt, dann brauchen meine Eltern da auch nicht hingehen. Die hätten dann auch die Zähne in der Hand. Und jetzt empfinde ich das nicht als anstrengend. Also für mich ist das, dann liegt sie halt in ihrem Körbchen, da packe ich halt nicht hin. Und wenn wir zum Tierarzt gehen, hat sie halt einen Maulkorb drauf. Klar, es ist ein Chihuahua, es ist, ne, nochmal irgendwie eine händelbarere Größe, sage ich mal. Aber wie empfindet ihr das? Weil wenn du mit so einem Hund zusammenlebst, wo du ja auch ganz klar gerade gesagt hast, die ist schlecht vermittelbar aufgrund der Thematen, die sie so mitbringt. Wie ist das bei euch zu Hause? Also empfindest du das als anstrengend? Ich meine, mit 14,5 ist sie jetzt natürlich auch schon alt, aber so über die Zeit gesehen.
Nee, also mir geht es da wie dir. Für uns ist es überhaupt gar kein Problem, weil wir einfach, also ich habe kein Problem damit, wenn der Hund in seinem Korb liegt und ich weiß, ich kann ihn da nicht anfassen oder die liegt auch, oder jetzt kommt sie nicht mehr so hoch, aber sie lag auch auf dem Sofa neben uns und du hast gewusst, sie schneckelt sich hin und die hat auch ihren Kopf auf deinem Schoß, aber du solltest halt deine Hand da weglassen. Und das haben wir als Regel akzeptiert. Das hat uns tatsächlich von Anfang an nicht gestresst. Mir war nur wichtig, dass diese Thematik mit den Hunden nicht so eintrifft, dass sie mit den Hunden eben nicht kann. Für uns war es nie ein Problem. Ich habe eben auch Maulkorb trainiert und habe so ein bisschen Medical Training gemacht, aber wir haben jetzt hier neulich die Ohren sauber gemacht und sie ist 14,5 und sie ist da immer noch voll ausgerastet. Also das kann sie schon noch. Und unser Tierarzt geht da drauf ein, dass der Hund das einfach, dass man da einfach ein bisschen langsam machen muss. Und zwar für uns nur ein einziges Mal ein Problem, als sie eine Operation hatte. Und die Nachsorge war dann relativ schwierig. Das ging ein paar Tage noch ganz gut. Und dann wird es schwierig mit Bodywechseln und sowas. Da war sie dann natürlich etwas umgehalten. Aber für uns im Alltag ist es überhaupt gar kein Problem. Also Besuch kann der Hund, niemand kann den Hund anfassen, also Besuch oder so auch nicht. Das ist halt einfach die Regel, den Hund bitte nicht anfassen und ja.
Ja, da finde ich, unterscheidet sich das dann halt wieder, unterscheiden sich die Menschen sehr. Also für uns ist das gar kein Thema und uns stresst das auch nicht. Und ich kenne auch einige KundInnen, die ähnliche Hunde haben, die auch sagen, ja, ist halt so. Aber es ist ja oft ein Thema, was aufkommt bei Menschen, die zu uns in die Hundeschule kommen, die sagen, ich will das weghaben. Das geht so nicht. Ja. Und wo wir sagen, ja, aber der Hund soll ja einfach nur ein gutes Leben haben. Und warum muss ich, also ich muss ihn ja nicht anfassen können.
Ja. Also das war eben auch der Aspekt, wo wir gesagt haben, wir gehen nicht davon aus, dass jemand den Hund haben möchte. Und die Vorbesitzerin wollte die auch wirklich sehr schnell dann unbedingt wieder loshaben. Ich meine, wahrscheinlich hätte man das auch noch ein bisschen besser trainieren können. Also wenn man das jetzt unbedingt gewollt hätte, hätte man sicherlich da auch trainingstechnisch noch mehr rausholen können. Wenn mein Hund sich aber nicht anfassen lassen mag, wenn er im Körbchen liegt.
Ja, finde ich auch vollkommen okay.
Ja.
Okay, das war Hund Nummer 8. Nummer 9 ist ja irgendwann dazu gekommen.
Das war Hund Nummer 7 tatsächlich.
Ja, okay.
Ja, und Hund Nummer 8 kam dann dazu, als wir in das Haus gezogen sind. Mhm. Und den habe ich von derselben Pflegestelle geholt wie die allererste Greyhound-Hündin. Und der saß da, glaube ich, schon 2 Jahre auf der Pflegestelle. Der war damals schon 10 oder 11. Und den hatte ich schon lange gesehen und halt auch schon lange den so ein bisschen im Blick gehabt und habe dann nach dem Umzug beschlossen, dass er zu uns umziehen darf. Die Pflegestelle hatte, es war eine sehr große Pflegestelle mit wirklich vielen Hunden, über 20. Da ist er so ein bisschen unterm Radar gelaufen und den habe ich dann als Hund Nummer 8 dazu genommen. Den hatten wir leider nicht sehr lange, weil er schon alt war und der war auch in einem schlechten Gesundheitszustand, aber war auch ein Galgo, hat sich für uns, glaube ich, ganz wohl gefühlt. Und dann habe ich eben angefangen, spanische Tiere mit zu besuchen. Und direkt bei der ersten Reise ist mir dann eine Hündin in einem Tierheim aufgefallen, die ihr ganzes Leben in dem Tierheim war. Also die war 11 Jahre in diesem Tierheim. Die war damals, als wir sie adoptiert haben, zwischen 12 und 13. Und die war ihr gesamtes Leben dort, ohne Vermittlungsoptionen. Und die kam dann zu uns und war dann 1,5 Jahre noch hier bei uns. Mhm. Ja. Genau.
Okay.
Drin hatte ich eigentlich mal gedacht, wir reduzieren die Anzahl der Hunde. Aber das hat nicht so gut geklappt.
Wie ist denn euer Alltag? Weil mit 9 Hunden, also ich sehe das ja bei mir schon alleine mit rein. Ich meine, ihr seid zu zweit mit 9 Hunden, also habt ihr 1,5 Hunde pro Person mehr als ich. Aber ich persönlich merke das schon, ich habe auch schon gesagt, ich werde auch reduzieren müssen. Liegt bei mir momentan daran, dass die Zusammenstellung, dadurch, dass Keisha jetzt so dement geworden ist, leider nicht mehr so funktioniert, wie sie am Anfang funktioniert hat, was das Ganze oft anstrengend macht. Und das ist es halt auch, also mit alten Hunden generell, ne? Die können, also ich habe total ein Herz für alte Hunde, aber es ist halt auch einfach so, dass das sehr anstrengend werden kann. Und ich merke, dass ich schon manchmal an meine Grenzen komme. Also was das Spazierengehen angeht, ich komme auch oft an die Grenzen, was die Zeit für die einzelnen Hunde angeht. Da habe ich oft ein sehr schlechtes Gewissen, weil die ja auch nicht untereinander sich so mögen mehr, dass ich sagen kann, okay, die haben Sicherheit und können da irgendwie interagieren. Aber so ein Alltag muss ja geregelt sein. Und mit 9 Hunden muss man das ja irgendwie hinkriegen. Das heißt, erzähl doch so ein bisschen, wie sieht euer Alltag aus? Könnt ihr mit allen 9 spazieren gehen? Teilt ihr das irgendwie auf? Wie macht ihr das?
Ja, Also genau, der Alltag ist natürlich mit so vielen Hunden gut strukturiert und durchgetimt und durchgetaktet und der lässt wenig Spielraum für irgendwelche anderen Sachen. Wir laufen mit den Hunden immer, also wir laufen in drei Gruppen mit den Hunden. Wir teilen uns also auf. Also ich laufe immer, normalerweise, wenn ich in die Hundeschule gehe, eine Runde mit drei Hunden und mein Partner läuft dann die anderen zwei Runden. Wir haben jetzt eben die ganz alte Hündin, die in keiner der Runden mehr mitlaufen kann, die dann ihre Mini-Extra-Gassis noch zusätzlich bekommt. Und ja, der Tag ist sehr routiniert. Also wir haben sehr viele Routinen, damit die Hunde auch einfach wissen, wann was passiert und wann was drankommt. Wir haben viele ängstliche Hunde, die sich gut an diesen Routinen orientieren können. Das heißt, wir stehen relativ früh zwischen 5:30 und 6 auf und dann dauert es schon mal eine ganze Weile, bis die Hunde ihre Medikamente bekommen haben, bis die ihr Frühstück bekommen haben. Wir machen frisches Futter für die Hunde und es dauert dann natürlich seine Zeit und bis dann alle ihr Futter gegessen haben und dann haben die morgens oder vormittags quasi ihre größere Gassi-Runde. Also alle Hunde laufen nur einmal am Tag spazieren, weil einfach mehr nicht möglich ist. Also jeder hat einen Spaziergang. Und damit ist im Grunde die Hälfte des Tages schon weg. Und die andere Hälfte des Tages, also ich bin ja dann arbeiten in der Hundeschule und mein Partner versucht dann jeden Tag das Haus wieder so haarfrei wie möglich zu kriegen und wäscht die Berge Wäsche und macht den Hunden ein zweites und ein drittes Mal Essen. Also die alten Hunde kriegen mittags nochmal was zu essen, die anderen essen dann abends alle nochmal gemeinsam. Und ja, ein Großteil vom Tag geht natürlich darauf, zu waschen, zu putzen und solche Geschichten zu machen. Und im Moment haben wir voll viel Glück, weil unsere Hunde alle super harmonieren und die spielen auch wirklich viel miteinander. Also das ist total niedlich, weil ich gerade eine Hundegruppe habe, die ganz, ganz viel miteinander interagiert. Das ist wirklich sehr nett. Und im Moment empfinde ich selber das als gar nicht so ultra anstrengend. Wir hatten aber eine Zeit, wo wir wirklich viele sehr alte Hunde hatten. Und da habe ich das schon oft so empfunden, dass wir tatsächlich voll am Limit gelaufen sind, weil dann nämlich oft ungeplante Tierarztfahrten dazu kamen. Dann hattest du Hunde, die hier tagsüber an der Infusion hingen, also wo dann einer eigentlich den ganzen Tag neben dem Hund sitzen musste oder wo du mit dem Hund von Klinik zu Klinik gefahren bist. Und wenn du dann mehr als einen inkontinenten Hund hast, der eine Windel braucht, bist du dann tatsächlich schon irgendwann so ein bisschen am Limit, also zum einen finanziell, weil viele alte, kranke Hunde natürlich schon auch viele Kosten mit sich bringen und es war dann auch nervlich und emotional tatsächlich nicht ganz unanstrengend und
Ja, ich kann mich an einen Post von dir erinnern, da musste ich schon sehr herzlich lachen, als einer deiner Hunde im Bett gerade Würgegeräusche gemacht hat und ninja-mäßig den Hund außerhalb des Bettes, damit er auch dahin kotzt, wo man es schön aufwischen kann, Hund wieder zurück ins Bett und weiter schlafen.
Ja, also so ist es auch bei uns im Alltag. Heute Morgen, mein Freund ist heute Morgen, weil er vergessen, blöderweise das Licht nicht angemacht hat, als er durchs Hundezimmer gelaufen ist, ist er leider in den Kackhaufen getreten. Und ich habe noch ganz stolz gesagt, du, also heute hat niemand auf den Teppich gepinkelt, weil ich war nachts dreimal draußen, habe die Hunde rausgelassen. Joa, also das ist tatsächlich schon der Alltag bei uns. Also du wäschst halt dann jeden Tag den Teppich. Entweder gestern hat jemand draufgekotzt, am Tag davor hat jemand draufgepinkelt und so ist es. Absolut, ja.
Ja. Wobei das natürlich auch daran hängt, dass ihr nicht ganz so einfache Hunde habt. Also es ist jetzt nicht in der Mehrhundehaltung, ich sage jetzt mal normal, dass jeden Tag irgendwer reinpinkelt oder reinkotzt.
Ja.
Aber wenn man eben Hunde hat, die nicht so funktionieren, sage ich jetzt mal, wie normale Hunde, die vielleicht sich dann nicht raustrauen oder die inkontinent sind, dann passiert das eben. Also ich habe das ja,
Absolut.
ne, meine Kisha ist ja auch inkontinent. Da wasche ich halt viel. Die läuft Gott sei Dank immer nur auf ihren Decken aus.
Ja.
Das heißt, die kann ich dann halt waschen und da habe ich sonst nirgendwo. Aber ich weiß noch, als der Kasper Der hat auch die ganze Wohnung voll gepinkelt. Und da hat eine Freundin von mir, also wenn man sowas dann geschenkt kriegt, ne? So einen Veleda-Wischmopp, weißt du, den man so schön von oben einfach ausbringen kann, damit ich das nicht mehr, weil ich hatte vorher mal einen, den ich händisch ausbringen musste. Den hat sie mir dann zum Geburtstag geschenkt. Ich habe mich total darüber gefreut, weil den konnte ich dann einfach immer in die Ecke stellen. Und wenn ich morgens aufgestanden bin, habe ich einmal den Flur gewischt. Im Sommer habe ich die Tür einfach aufgelassen, da konnte er dann rein und raus, aber im Winter ging das nicht. Da sind dann halt so Thematiken, die mit denen man leben muss.
Genau, und es ist ja auch in manchen Lebensphasen dann besser. Jetzt hatten wir eben wieder nach Silvester ziemlich Stress, weil wir einen Hund haben, der seitdem nicht mehr in den Garten geht, traut sich nicht mehr raus. Und wir haben eben diese eine alte Hündin, die einfach harninkontinent ist, die läuft und verliert es dann. Und ja, die ist halt einfach alt. Das ist natürlich im Alter, bringt es so Sachen dann mit sich, ganz klare Sache.
Okay. Wenn du jetzt sagst, du hast eben gesagt, ihr macht morgens das Frühstück fertig, das ist für 9 Hunde natürlich nicht so wenig. Wie füttert ihr? Weil einfach nur die Näpfe, also gibt es bestimmte Rituale, könnt ihr manche Hunde gemeinsam füttern, müsst ihr welche trennen? Wie läuft das dann ab?
Genau, also wir haben Fütterungsrituale. Wir haben die Hunde insgesamt auf 4 Räume verteilt und es essen eigentlich immer 2 bis 3 Hunde zusammen in einem Raum. Und das ist ganz spannend. Also die wissen es ja natürlich, wo ihr Essraum ist. Das heißt, das Futter wird vorbereitet und dann gehen die in ihre Essräume und wir haben überall so Gitter, die man dann so schließen kann. Und dann bekommt jeder seinen Napf und jeder frisst dann seinen Napf leer und danach kontrollieren die eben, ob jemand anders was übrig gelassen hat. Und das ist wirklich süß, weil wir haben vor 3 Wochen ja eine neue Hündin dazu bekommen und da haben wir auch zuerst überlegt, oh Gott, mit wem können wir die zusammen füttern, weil die Räume jetzt schon tatsächlich so ein bisschen voll sind und wir haben zuerst gedacht, ah, vielleicht füttern wir die einfach auf der Toilette, aber da hat sie sich dann nicht so wohl gefühlt und jetzt kriegt die mit der anderen kleinen Hündin zusammen was zu essen, wo wir anfangs dachten, vielleicht wird das auch nicht so gut, aber die harmonieren total gut, also es läuft. Und die hat auch innerhalb von kurzer Zeit jetzt schon gelernt, wenn das Futter gemacht wird und die Schüsseln sind so bereit, dass sie quasi mit ins Schlafzimmer geht und da dann auf ihr Futter wartet. Ja, und wir haben Hunde dabei, die anfangs wirklich auch ihre Sachen verteidigt haben. Das ist schon im Thema. Also wir haben mehrere Hunde aus dem Tierheim, wo es immer so Trockenfutter zur freien Verfügung gab, aber wir füttern den Hunden hier Frischfutter, das heißt, die kriegen Fleisch und das hat natürlich eine andere Wertigkeit für die Hunde. Und da hatten wir oder haben wir immer mal den einen oder anderen Hund, der am Anfang dann wirklich ziemlich durchdreht mit seinem Futter, wo dann kein anderer in die Nähe kommen kann. Aber inzwischen, also wenn die eine Weile bei uns sind, ist es wirklich entspannt, weil die wissen, sie haben ihren Futternapf, da kommt auch niemand anders hin, brauchen die nicht verteidigen und bleiben natürlich dabei und überwachen das so ein Stück weit, aber genau.
Okay, das heißt, wenn ein neuer Hund kommt, seht ihr erstmal zu, dass er den ein, zweimal getrennt füttert, so dass er
Genau.
sich erstmal akklimatisieren kann und dann probiert er aus, überwacht das Ganze, aber dass sie sich deswegen eben nicht in die Köpfe kriegen.
Absolut, genau.
Jetzt hatten wir ja im letzten Podcast hatten wir das schon darüber gesprochen, dass ihr eben viele Podenkos, Galgos, also die Windigen, sage ich jetzt mal, ne? Ihr seid so der windige Haushalt. Wenn da jetzt ein neuer Hund dazukommt, weil ihr habt ja bestehende Gruppen und es ist ja bei euch nun auch so, dass ihr es nicht so machen könnt, wie ich das immer gemacht habe. Ich habe ja die Hunde, wenn die zu mir gekommen sind, die oft über einen längeren Zeitraum integriert. Also, ne, Kisha war ein paar Mal vorher da, beim Amigo haben wir es auch so gemacht. Juno habe ich ja wirklich über 6 Wochen langsam integriert, damit das alles funktioniert mit den Mädels. Das heißt, die konnten sich miteinander gewöhnen. Ich konnte gucken, dass es läuft. Ich konnte ihn am Abend immer zum Tierheim zurückbringen, was er zum Schluss richtig kacke fand. Aber da hatte das einfach dann noch mit Weihnachten zu tun, dass ich nochmal nach Bielefeld fahren wollte und gesagt habe, ich wusste ja nicht, wann ich das nächste Mal zu meinen Eltern fahren kann mit diesem Hund. Aber das macht es einem natürlich leichter, die Integration durchzuführen, weil man immer mal wieder die Hunde haben Pausen voneinander. Und es ist nicht sozusagen ein Hund, so der wohnt jetzt hier, viel Spaß. Bei euch ist das ja anders. Also du holst die ja oft eben aus Spanien. Ein paar hattest du jetzt hier von der Pflegestelle, aber jetzt die letzten Jahre, wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die meisten tatsächlich aus Spanien gekommen. Die lernst du da zwar kennen, aber deine Hunde lernen die da ja nicht kennen. Wie macht ihr das, wenn ein neuer Hund bei euch integriert werden soll, gerade bei so großen Gruppen?
Ja, also das ist wirklich nicht ganz so einfach und ist auch am Anfang ziemlich stressig und anstrengend. Wir nehmen, also das kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie müde der Hund vom Transport ist und wie erschöpft er ist, wie ängstlich der ist, wie mutig der ist. Und wie die aktuelle Hundegruppe gerade so drauf ist. Wir haben es eine Zeit lang immer so gemacht, dass wir den neuen Hund im Garten hatten und dann immer einen von unseren Hunden dazugelassen haben, bis der Hund eben alle Hunde kennenlernen konnte. Wir haben es jetzt bei den letzten Hunden aber so gemacht, dass wir die Hunde mit ins Haus genommen haben und die abgetrennt haben, also mit einem Kindergitter, sodass jetzt unsere Hunde den neuen Hund sehen konnten und der neue Hund einfach mal ein bisschen ankommen konnte. Und wir dann im Laufe des Tages immer mit kleinen, also in kleinen Gruppen mit 2, 3 Hunden und dem neuen Hund eine kleine Runde gedreht haben, damit die den draußen einfach kennenlernen konnten. Wir haben Hunde dabei, die interessiert es gar nicht. Also die gehen da nicht hin, die interessieren sich dafür überhaupt gar nicht, die schnüffeln da nicht. Also die, das ist für die einfach okay, das ist ein neuer Hund da und dann das passt. Und wir haben natürlich ein paar Hunde, die im ersten Schritt sagen, nee, wir sind eigentlich schon genug, du nicht auch noch. Und mit denen ist es dann so, ich sage jetzt mal ein bisschen schwieriger, aber mit ein bisschen meine ich, nach dem ersten Spaziergang entspannt sich das eigentlich. Und dann kann es aber schon sein, dass wir am Anfang da auch noch ein bisschen managen, dass natürlich, also es kommt drauf an, manche Hunde sind dann von Anfang an gleich da und es läuft und manche Hunde, da gucken wir die ersten paar Tage, dass wir die immer mal noch getrennt hinter das Kindergitterchen nehmen, dass der nachts erstmal noch getrennt schläft, wenn dann nachts jemand aufwacht, dass er dann nicht erschreckt, weil der neue Hund dann vor ihm steht. Und das managen wir dann immer noch ein paar Tage und dann läuft es bei unseren Hunden aber in der Regel relativ schnell. Wir hatten aber natürlich auch schon Integrationen, die nicht ganz so gut gingen. Also wir haben einmal einen Galgo adoptiert. Da hatte man uns vergessen zu sagen, dass der extrem, also dass der extrem auf Beute reagiert und dass der kleine Hund auch als Beute sieht. Oh. Und wir wussten das nicht. Wir hatten 2 kleine Hunde und ich hatte den Hund in der Nacht geholt, der war nachts separiert, hat die anderen Hunde aber nicht gesehen. Und am nächsten Tag wollten wir mit Spaziergängen beginnen und ich war total entspannt, weil die haben gesagt, der ist mit allem und jedem verträglich. Und dann sind wir rausgegangen und meine kleine Hündin, also mein kleiner Mini-Zwergkönter, kam so auf den zu und der hatte gedacht, das ist eine Katze Hase. Und Hase. Ja, genau. Dann war echt Glück, dass da nichts Schlimmes passiert ist und wenn die kleinen Hunde sich halt in der Wohnung bewegt hatten, dann hat er die als Beute gesehen. Und da war ich schon so ein bisschen, dass ich mir gedacht habe, puh, ungute Geschichte. Und da haben wir es natürlich erst, da haben wir es längerfristig mit dem Kindergitter gemacht. Okay. Der Hund hatte dann lang auch, das heißt lang, aber schon ein paar Wochen, wenn die zusammen waren oder im Garten zusammen waren, Maulkorb drauf und auch die Leine. Und beim Spazierengehen musste man das wirklich managen, weil wenn die Kleinen so aus der Wiese so rausgehoppelt kamen, hat er jedes Mal gedacht, das ist Beute. Das lief dann, aber das hat schon 2, 3 Wochen gedauert und ich weiß noch damals in Spanien im Tierheim, die Mitarbeiter haben dann gesagt, oh Gott, den kannst du nicht behalten, der tötet kleine Hunde und es hätte auch gemacht. Also hätte auch bei fremden Hunden nachher noch gemacht, bei kleinen. Unsere Hunde waren dann irgendwann unsere Hunde, das hat er schon gecheckt, dann, dass das Hunde sind, aber das war am Anfang so ein bisschen, ja, es sind dann so Momente, wo man denkt, okay, blöd.
Aber 2 bis 3 Wochen geht ja, finde ich, auch noch.
Absolut.
Also
wir haben unseren ersten, also den Herdenschutzhund, den wir zu der Staffordshire Terrier Hündin dazu adoptiert haben, da sind wir selig über 3/4 Jahr zusammen spazieren gegangen, bis wir überhaupt dran gedacht haben, den Hund eventuell mit in die Wohnung nehmen zu können. Also
ja.
Absolut. Ja.
Ja.
Das kenne ich auch anders.
Okay. Das heißt, Integrationen muss man sich einfach auch vorher gut überlegen, gerade, und das gilt ja jetzt auch, wenn ich nur einen Hund habe. Also wenn ne, irgendjemand jetzt gerade dabei ist, sich zu überlegen, einen zweiten Hund zu holen, was würdest du raten? Ich sage jetzt mal, sind Ersthundehalter, mit dem ersten Hund läuft es gut oder mit dem ersten Hund läuft es auch noch nicht so gut. Also ab welchem Zeitpunkt kann ich anfangen, mir zu überlegen, ob es schlau ist, einen zweiten Hund dazuzunehmen? Und wo sollte ich vielleicht erstmal davon Abstand halten?
Also ich sage mal so, wenn der erste Hund schon vielleicht selber sehr, sehr viele Baustellen hat, dann würde ich davon Abstand nehmen, es sei denn, ich gehe davon aus, dass der zweite Hund bei einer richtigen Auswahl den ersten Hund weiter voranbringen würde. Also ich habe das schon auch manchmal im Kundenkreis, dass die Menschen sehr, sehr ängstliche Hunde haben, einen Zweithund bewusst dazu nehmen, der souverän und mutig ist, um dem ersten ängstlichen Hund Sicherheit zu geben. Also sowas, finde ich, kann man dann auch machen. Da muss man aber natürlich genau hingucken, was nehme ich für einen Hund dazu. Da habe ich nachher am Ende 2 ängstliche Hunde, die sich gegenseitig hochpushen. Und wenn ich jetzt einen Hund habe, der vielleicht total viele Schwierigkeiten und Probleme im Alltag mit sich bringt, mit denen die Leute gerade echt noch so ein bisschen am Kämpfen sind, dann würde ich es wohl erstmal bei dem ersten Hund belassen. Und es ist auch schon die Frage, ob das für jedermann auch eine gute Idee ist, einen Hund ungesehen aus dem Ausland dazuzunehmen. Weil natürlich ist es für die Hunde immer schöner, wenn die so ein bisschen Mitspracherecht haben. Also wenn der Hund den anderen Hund auf einer Pflegestelle kennenlernen kann oder im Tierheim und einfach vielleicht sagen kann, okay, das passt mir oder nicht, dann ist es für den Hund natürlich ein Stück weit schöner. Wobei ich da festgestellt habe, dass die Menschen oft eine total übertriebene Erwartung haben. Also die denken immer, der sieht den anderen Hund und dann fallen die sich in die Arme, also übertrieben gesagt, und fangen an zu spielen. Und wenn es dann nicht passiert, dann sagen die voll oft, ja, die haben sich gar nicht füreinander interessiert. Ja, das ist normal. Also das ist bei meinen Hunden nie, dass die direkt am ersten Tag spielen oder so. Also das wäre ja völlig ungewöhnlich. Da ist die Erwartungshaltung eben auch oft eine ganz andere. Und das dauert ja eine Weile.
Man muss sich ja auch kennenlernen. Also wir lernen ja auch selten, also ab und zu passiert das ja, dass man jemanden kennenlernt und sagt so, boah, mit dem verstehe ich mich total gut. Aber trotzdem ist es ja bei uns Menschen genauso, wenn ich muss ja jemanden erstmal kennenlernen, um zu gucken, versteht man sich, wo geht's gut, wo geht's vielleicht nicht so gut. Und es ist bei Hunden halt genau das Gleiche. Ich war total happy, dass es mit Juno und den Mädels am Anfang so gut lief, dass die sich einfach gegenseitig halbwegs in Ruhe gelassen haben, angeschnüffelt haben. Und das war dann auch nett. Dann hat Juno zwischendurch mal Spielaufforderungen. Naja, so wirklich Spielaufforderungen waren es auch nicht. Es war eher so ein bisschen Stressabbau. Aber da dann auch zu sehen, Kisha konnte ihn dann auch mal anmotzen und sagen, ey, ne, geh nicht so grob, und er ist zurückgegangen. Das sind, finde ich, auch so Sachen, die für mich dann wichtig sind als Halterin. Okay, ich habe hier eine ältere Hündin. Und wenn der Größere ein bisschen grober wird, lässt er sich das dann von ihr auch sagen oder muss ich dann da permanent dazwischen gehen? Und da sind wir dann ja auch bei der Passung, weil es sollte passen. Ich weiß, dass ich eine Kundin mal im Training hatte, die hatte eine alte Cockerhündin und hat dazu dann eine französische Bulldogge genommen, die aber aus so einer Zucht war, die so richtig hoch, also Bullies sind ja eh schon, haben schon ganz schön viel Pfeffer irgendwie im Arsch, aber die war so richtig, richtig gut drauf. Und die hat halt die alte Cockerhündin, ich glaube, die alte Cockerhündin hat ein paar Mal versucht, den Tierschutz anzurufen, weil die das richtig scheiße fand. Ne? Und also, die Kundin war auch überfordert damit, weil jetzt diese Bulli-Hündin ganz anders war als ihre Cockerhündin.
Ja, also ich sehe es auch so, die Passung muss natürlich stimmen. Und ich finde auch eine ungünstige Konstellation, wenn man jetzt einen sehr alten Hund hat, da wirklich einen Welpen dazu zu nehmen oder einen stürmischen Junghund. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Hunde dann ja auch im Alltag, ich meine, es ist bei uns auch, aber die haben natürlich völlig unterschiedliche Bedürfnisse. Das heißt, jetzt der alte Hund, der möchte vielleicht eine klitzekleine Schnüffelrunde laufen und der junge, aufgedrehte Hund braucht aber viel, viel mehr. Und ich finde, es geht dann oft zulasten des alten Hundes. Also das sieht man ja auch häufig, die Leute schaffen sich noch einen Welpen dann an und dann ist der alte Hund so ein bisschen gefühlt auf dem Abstellgleis. Und das sind immer so Sachen, das macht mich ein bisschen traurig. Und ich finde, da ist natürlich immer darauf zu achten, dass die Hunde, die dort schon leben, nicht wegen einem neuen Hund zurückstecken müssen. Also
genau, ja, ganz genau. Und dass es auch für beide gut ist. Also nicht, dass man sich denkt, okay, ich suche mir jetzt einen Hund aus, weil der mir total gefällt, sondern es sollte halt immer zusammen auch funktionieren. Also dass die Hunde sich untereinander, weil ich möchte ja auch nicht mit jemandem irgendwie in einer WG leben, den ich total scheiße finde. Also wenn der mir total auf die Nerven geht die ganze Zeit, dann ist das halt doof. Und natürlich kann das im Zusammenleben auch passieren, dass irgendwann die sich streiten oder in die Köpfe kriegen, warum auch immer, vielleicht hat einer Schmerzen. Bei meiner Zusammensetzung ist es jetzt halt leider so, dass Kisha so dement geworden ist, dass sie es nicht mehr, und Juno krank ist. Also wir haben zwei Sachen, die einfach zusammenkommen, die möglichst ungünstig sind. Ein Krankenherdenschutzhund, der eigentlich so so mein Tanzbereich, dein Tanzbereich, der hat eine relativ große Individualdistanz, der mag das nicht so, wenn an ihm rumgedockt wird. Und Kisha, die jetzt das gar nicht mehr schnallt und einfach hinmarschiert und an ihm rumschnüffelt und auch direkt vor ihm stehen bleibt und auch so ganz gerade auf ihn zuläuft, das funktioniert halt leider nicht mehr, die muss ich trennen. Und da fängt es dann an, halt auch schwierig zu werden, finde ich, weil du einfach nicht mehr genügend Zeit für beide hast. Ne, weil man, also Kisha schafft es nicht ohne mich zu sein. Die steht schreiend vor der Tür, wenn ich mich um Juno kümmere. Das heißt, Junos und meine Zeit sind hauptsächlich die Zeiten, wenn wir draußen gemeinsam unterwegs sind. Aber trotzdem möchte ich ja genügend Zeit für Kisha haben und dann ist ja auch noch Coco da.
Ja.
Und das so, ne, also da alle Bälle in der Luft zu halten, ist manchmal schwierig. Und ich finde, den größten Fehler, den viele machen, ist zu sagen, naja, ein Hund mehr läuft so mit. Zwei Hunde sind wie drei Hunde. Also es macht nicht nur anderthalb Mal so viel Arbeit. Muss ich einmal ganz kurz hier gucken bei meinen, sondern es macht, finde ich, doppelt und dreifach so viel Arbeit. Weiß nicht, wie du das empfindest. Also bei einer gut laufenden Gruppe ist es dann vielleicht noch mal was anderes.
Ja, wobei da kommt es ja dann auch wieder drauf an. Manchmal schätzt man auch da ja den neuen Hund vielleicht ganz anders oder falsch ein oder das entwickelt sich nachher anders in eine andere Richtung. Ich habe auch schon Hunde adoptiert, bei denen ich dachte, ja, naja, das wird jetzt wahrscheinlich nicht so ein Riesenproblem. Und dann hat der Hund aber sich zu einem Riesenproblem entpuppt. Und wir haben einen Hund hier, da sage ich oft, der ist wie fünf. Und weil der einfach so viele Baustellen hat und so viele Probleme mit sich bringt, dass wirklich ganz viel Fokus auf dem Hund liegt und der Alltag sich viel um diesen Hund dreht, weil der kann das nicht und da kann er nicht laufen und da muss er laufen und das kann er aber auch nicht schaffen. Und da ist natürlich dann oft viel so um den einen Hund drumherum gebastelt und wenn du so einen jetzt zum Beispiel nochmal dazu kriegst, dann wird es irgendwann wirklich, wirklich verdammt schwierig. Und klar, es gibt Konstellationen, wo du sagst, naja, ob du da jetzt mit einem spazieren gehst oder mit zwei, das spielt vielleicht keine Rolle, aber das weißt du ja halt eben im Vorfeld nicht. Und ich finde jetzt auch gerade bei vielen Hunden ist es ja auch ganz viel schon auch Management. Also das ist eben was, wo du nicht sagen kannst, du bist den ganzen Tag außer Haus und die Hunde machen das irgendwie. Weil dann fällt dem einen irgendein Blödsinn ein und dann turnen die zu zweit da irgendwo drauf rum. Du musst aber gucken, dass der Dritte nicht da mit dazwischen funkt, weil es könnte vielleicht sein, dass das konfliktträchtig wird. Oder du musst gucken, wenn die wild auf dem Sofa rumspringen, dass da der alte Hund nicht gerade liegt, weil die da nicht aufpassen. Und da muss ja schon dann auch jemand viel präsent sein. Und das finde ich eben auch, dass bei vielen Hunden, dass du da eben ganz viel einfach ein bisschen Auge drauf haben musst und den Hunden so ein bisschen eine Anleitung geben musst im Alltag.
Ja, damit es da eben nicht zu solchen Konflikten kommt, dass es dann gar nicht mehr geht.
Genau, ja, das
Ja.
wäre jetzt für uns auch halt Worst Case, wenn sowas passieren würde.
Ja.
Und das ist so, wenn du da am Anfang das so laufen lässt, und da braucht es auch vielleicht ein bisschen einen guten Blick dafür, dass du schon im Vorfeld erkennst, naja, der fängt jetzt an und fixiert hier schon oder macht sich schon steif, und dass du da im Vorfeld schon intervenierst und sagst, hey, guck mal, es ist alles in Ordnung und schon ein bisschen reinlobst und so, um so Situationen gar nicht erst so aufkommen zu lassen, bei denen es am Ende dazu kommt, dass die Hunde eben Konflikte miteinander haben. Und das ist natürlich nicht ganz einfach.
Das ist auch so, wie du schon sagst, es ist viel Management. Also das, ne, natürlich trainiert man da irgendwie so. Das ist, glaube ich, wie bei uns Hundetrainerinnen, wie bei den Malern, wenn die Wände nicht ganz so weiß sind. Ne? Ab einem bestimmten Punkt managt man mehr, als dass man noch irgendwie groß bestimmte Dinge trainiert. Ich habe momentan eine wahnsinnig liebe, nette Kundin im Training, die hat drei Berner Sennen und alle drei unkastriert. Aber es funktioniert relativ gut. Was aber klar ist, ist, dass sie immer sozusagen mit der eine reagiert auf die anderen, wenn er alleine unterwegs war. Also wenn sie, ne, Hund A, wenn sie mit dem alleine unterwegs waren und kommen mit dem alleine nach Hause, dann funktioniert es nicht. Also müssen sie den immer mit einem anderen mitnehmen, dann funktioniert's. Und das sind so Sachen, die muss man sich bewusst sein und die kann man dann auch schon managen und dann geht das auch. Aber das sind halt alles Dinge, die man sich wirklich bewusst machen muss, wenn man sich mehr als einen Hund anschafft. Also ich bin total für Mehrhundehaltung. Ich denke, dass das für viele Hunde sehr wichtig und gut ist. Vielleicht nicht für alle. Also es gibt auch durchaus Hunde, die haben da keinen Bock drauf. Die finden es gut, wenn sie ihren Menschen für sich alleine haben. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Aber wenn man sich für Mehrhundehaltung entscheidet, dann kommen eben auch solche Sachen ins Spiel, wie ich muss da so ein bisschen drauf achten. Ich muss Management betreiben, ich muss meinen Hunden da auch so ein bisschen durchhelfen, damit eben Konflikte nicht aufkommen. Da fällt mir jetzt gerade noch eine andere Kundin ein, die hat zwei, fällt mir der Name nicht ein, die kleinen japanischen,
Shiba Inu?
Shiba Inus, genau. Der hat zwei Shiba Inus. Der eine ein bisschen älter, der andere ein bisschen jünger. Und der Jüngere hat den Älteren immer ziemlich traktiert. Und die haben sich deswegen auch ein bisschen in die Wolle gekriegt. Und der Kleine ist dann auch schon echt ein bisschen blöd geworden mit dem Älteren. Also der Ältere war dann immer so, oh Gott, na gut, ne? Und der Kleine hat ihm immer alles weggenommen. Und hatte sich immer so, wie so ein Rowdy, wie so ein richtiger. Aber der war auch in dem Alter, in diesem Pubertätsalter. Und dann haben wir gesprochen. Und dann habe ich ihr gesagt, du musst viel mehr anleiten, du musst den Kleinen viel mehr anleiten und ihm auch sagen, wenn er es richtig macht. Also nicht immer nur, nein, lass ihn, geh weg, geh weg, geh weg, sondern wenn er sachte ist, mach sachte, so bist du super, klasse, gut. Und dann eben das unterschiedlich managen, damit der Ältere ein bisschen mehr was von ihr hat und der Jüngere lernt, dass er auch vorsichtig mit dem Älteren umgehen muss. Und das macht halt Arbeit. Das ist nicht so, ich lasse den Älteren einfach den Jüngeren erziehen und dann muss ich nichts mehr machen, sondern da muss ich schon auch schlicht und gucken, dass das für alle gut wird, weil ich habe ja auch die Verantwortung für die Hunde.
Genau, das ist so, das macht Arbeit und das ist auch, das erfordert auch oft ein bisschen Konzentration und ich merke das bei mir selber. Also wir haben ja einen Hund, der am Anfang hier extrem ressourcenverteidigt hat. Sowas ist in der Mehrhundehaltung auch echt scheiße. Und der hat nicht nur Spielsachen verteidigt, der hat dann angefangen, mich zu verteidigen gegen die anderen Hunde. Also er hat den ganzen Tag gewartet, bis ich nach Hause gekommen bin, weil er Angst hatte eigentlich vor meinem Lebenspartner. Und abends, wenn ich dann da war, ist er bei mir gewesen. Und wenn dann ein anderer Hund zu nahe kam, habe ich schon gemerkt, wie er sich steif gemacht hat. Dann wäre auch nach vorne geschossen. Und das habe ich auch als extrem anstrengend empfunden, weil ich war am Abend auch müde. Ich war dann auch durch vom Tag. Und klar, der Hund hat den ganzen Tag darauf gewartet. Und es waren dann eben immer Situationen, wo ich dann auch immer intervenieren musste und gesagt habe, hey, guck mal, der kann auch ins Bett kommen, ist überhaupt nicht schlimm, du kannst auch hier sein. Und das ist natürlich genau ganz viel Management und den Hund anleiten, damit er einfach sich richtig verhält. Und das sind so Sachen, das kann einfach vielleicht auch nicht jeder, weil viele Menschen erkennen das ja schon gar nicht, wenn der Konflikt auftritt und es erfordert einfach vielleicht auch so ein bisschen Wissen um Körpersprache der Hunde und auch ein Stück weit ein Wissen oder ein Gefühl dafür, was ist zum Beispiel auch okay, was kann ich vielleicht auch mal zulassen. Ich muss nicht jeden Knurrer irgendwie kommentieren oder muss da nicht gleich total durchdrehen. Da sind ja viele Leute auch so, oh Gott, jetzt haben die sich angeknurrt. Da braucht man auch so einfach ein Stück weit ein Gefühl dafür, was kann ich denn einfach mal so laufen lassen und wo muss ich mehr managen, mehr nach den Hunden gucken. Und es sind im Alltag ganz viele so kleine Regeln. Also das machen wir natürlich, ohne groß drüber nachzudenken. Der Hund darf das nicht, der darf nicht neben dem gefüttert werden, der kriegt das Kaustängelchen zuerst. Das sind so Sachen, das ergibt sich natürlich auch so im Alltag. Aber es ist manchmal so ganz witzig, wenn die Leute sagen, ah, könnt ihr nicht mal zusammen wegfahren? Kann irgendjemand auf eure Hunde aufpassen? Nein.
Da wollte ich gerade auch drauf
Wirklich
hinaus.
nicht.
Ja, es ist, oh Gott, ich fühle dich da so, weil ich habe jetzt mit Juno auch einen Hund, der tatsächlich sich nur von mir händeln lässt. Das ist mal Problem Nummer eins, ist aber auch ein Problem, weil ich da nicht genügend hinter bin, weil ich immer so froh bin, wenn ich in Ruhe hier alleine zu Hause bin. Aber so viel, wie ich also ohne drüber nachzudenken, meine Hundehändel hier zu Hause. Also das fängt ja damit an, für die, die es eben vielleicht gesehen haben auf YouTube. Ich bin gerade hier so einmal kurz aus dem Bild raus, weil ich die Coco einmal zudecken musste, weil die Kisha sich, also Kisha liegt rechts von mir, Coco liegt links von mir. Und Coco ist halt davon relativ genervt, dass Kisha in ihrer Demenz und in ihrem Altsein unruhiger ist, sich öfters mal in ihrem Körbchen rumdreht, da drin rumbuddelt und Madame Chanel findet halt, das muss hier nicht sein. Und es kann dann halt sein, dass ich, während ich arbeite, schon automatisch nach hinten rolle, der Coco sagt, ist okay, die Decke über sie drüber lege. Also das ist jetzt so unser Ding, was wir gefunden haben, dass ich einfach die Decke komplett über sie drüber lege. Was sie nicht sieht, geht sie nichts an. Und sie versucht das auch teilweise schon. Wenn sie merkt, oh, die Kisha fängt da an rumzudrehen, sie will das nicht. Und dann buddelt sie sich schon so ein bisschen ein, so, ah, nee, ich weiß, ich soll die jetzt nicht ankacken. Aber das mache ich ganz automatisch. Wenn ich ins Büro reingehe, da halte ich die Kisha erst an, lasse die Coco in ihr Körbchen gehen, weil sonst kann es sein, dass wenn Kisha auf Höhe des Körbchens von Coco ist, das Coco von hinten angeschossen kommt. Und das sind alles so Sachen, die
Das kann
man
man auch
halt.
niemand erklären.
Das
Also,
kannst du niemand, nein, und
noch
das hat
nicht
auch
denken.
niemand so im Blick.
Nee,
Das
absolut.
ist
Also,
so.
ja.
Das heißt aber, dass wenn du nach Spanien fährst, ist dein Partner alleine mit allen 9 Hunden.
Ja. Genau.
und rockt das.
Ja. Das war, glaube ich, froh, dass, wenn ich wiederkomme, weil das, also das alleine zu machen, ist schon tatsächlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Da musste dann nochmal etwas früher aufstehen und da, also die Hunde allein zu versorgen, ist schon, das ist eine tagesfüllende Aufgabe und da bist du auch dann froh, wenn du den Tag gut geschafft hast. Und es ist auch nochmal schwieriger, weil wir dann eben auch Hunde haben, die nicht so super geil allein bleiben können, die aber auch nicht so super geil auf allen Gassi-Runden mitgehen können, weil sie dann nicht mehr raus können, wenn das oder das passiert. Das heißt, da ist dann, wenn du ja drei Gassi-Runden hast, hast du ja immer jeden Hund auch zweimal eine Stunde oder 1,5 Stunden alleine zu Hause. Und da muss man schon überlegen, wen muss man zwingend in der ersten Runde mitnehmen, wer kann halt überhaupt gar nicht allein bleiben, wenn er vorher nicht Gassi war. Also da kommen dann eben auch nochmal viele Komponenten dazu. Und ja, das ist dann immer anstrengende Woche oder anstrengende 5 Tage oder so, wenn man das Ganze alleine machen muss. Da bete ich auch immer, dass nichts ist, dass keiner zum Tierarzt muss, dass nichts Außergewöhnliches passiert, keiner Magen-Darm kriegt oder irgendwie sowas Schreckliches. Ja.
Wenn ich jetzt, also ich merke das ja bei meinen 3 Hunden schon, ihr habt 9 Hunde, aber das ist ja auch allein schon bei zwei Hunden zum Beispiel der Fall. Kommen wir mal ein bisschen auf die Kosten. Also heutzutage finde ich, sollte man sich das wirklich sehr gut überlegen, wie viele Hunde man hält und wie groß die Hunde sind. Und ob ich mir das leisten kann oder ob ich Versicherungen abschließen sollte. Also da kommen ja wirklich viele Kosten auf einen zu. Wir haben gerade gesprochen, bevor wir angefangen haben. Ich war eben gerade noch mal beim Tierarzt, habe noch mal das andere Antibiotikum abgeholt, weil Juno natürlich wieder irgendwelche resistenten Keime im Urin hatte. Jetzt ist der relativ gut versichert. Also da bin ich, bis April bin ich noch entspannt. Dann bis dahin muss es noch reichen, was auf der Versicherungskarte noch an Geld drauf ist. Dann kann er sich wieder mehr erlauben. Aber also Futter kostet, dass die Ausrüstung kostet, zumindest einmal, muss ich ja irgendwie mindestens mal 1 bis 2 Geschirre, Körbchen und so weiter besorgen. Wie siehst du das? Also worüber man sich da sonst noch so Gedanken machen sollte?
Ja, also ganz klar, ein Hund kostet viel Geld. Vor allem der Tierarzt ist natürlich ein großer Kostenfaktor. Ich finde auch eben, wie wir es letztes Mal schon gesprochen haben, auch Training ist ein hoher Kostenfaktor, wenn man auf einen Trainer zurückgreifen muss, weil der Hund vielleicht irgendwelche Probleme hat oder weil es ihm einfach auch gut tut, in der Gruppenstunde andere Hunde zu treffen. Für uns ist auf jeden Fall der Tierarzt auch der größte Kostenfaktor. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, viele fragen das, wie viel ich für Futter und so ausgebe. Wir rechnen das nicht aus. Es sind natürlich mehrere 100 €. Wir barfen die Hunde. Das läppert sich dann natürlich. Ich glaube, ich gebe in manchen Monaten schon mehrere 100 € für Leckerchen aus. Also wir sparen viel Geld an anderer Seite. Also wir wohnen jetzt nicht sehr luxuriös. Wir leben eher bescheiden und wir haben halt ein Auto und es ist ja auch ein Dacia und kein Audi oder ein VW-Bus. Das heißt, wir gucken eben an vielen anderen Stellen, wofür wir wirklich unser Geld ausgeben. Und das ist in allererster Linie sind es die Hunde, das sind Tierarztkosten. Ich habe für alle Hunde inzwischen, bis jetzt auch für die ganz alte, die schon immer bei uns ist, und für die neue, die auch jetzt schon 12 ist, da wird es schwierig mit Versicherungen. Ansonsten haben alle Hunde aber inzwischen OP-Kostenversicherungen. Weil das ist mir tatsächlich schon zu früheren Zeiten echt manchmal so ein bisschen um die Ohren geflogen. Also hatte ich manchmal Monate mit 3.000 oder 4.000 € Tierarztkosten, wenn der Hund irgendwas in der Klinik hatte oder sowas. Das war dann oft wirklich schwierig stemmbar. Dann fragen musste, kann man es vielleicht irgendwie auf Raten abstottern oder sowas. Und das wollte ich so nicht mehr haben. Oder auch die Überlegung, wenn der Hund einen Kreuzbandriss hat, kostet 4.000 €, das sind dann eben so Summen, die dann auch für uns echt ein Problem wären. Und da habe ich inzwischen OP-Kostenversicherungen für die Hunde und alles andere. Wir haben eine Tierarztpraxis, die uns da tatsächlich so ein bisschen entgegenkommt, so im Rahmen der Möglichkeiten, wie die das eben machen können. Und da bin ich auch sehr dankbar. Und ja, ich gebe das Geld gern für die Hunde natürlich aus. Also es ist auch nicht so, dass ich mir denke, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder für die Hunde Medikamente kaufen. Aber wir hatten eine Zeit lang 5 Hunde gleichzeitig, die Librela gespritzt bekommen haben. Und wer das kennt, das ist so ein Medikament, genau, das muss der Tierarzt spritzen. Und je nach Gewicht vom Hund kostet es, weiß ich nicht, zwischen bei kleinen Hunden vielleicht 50 und 100 €. Das war aber noch vor der Erhöhung der GOT. Ich weiß nicht, wie viel das inzwischen kostet. Und das mal fünf einmal im Monat. Also ne, rund 500 € oder so. Also das waren dann schon so Kosten, ja. Und klar, laufende Medikamente, Herzmedikamente und sowas, das ist natürlich dann schon was sich dann summiert, auf jeden Fall.
Wäre ja auch eine Überlegung, wenn ich mir überlege, mehr Hunde anzuschaffen, dass ich mir nicht, das hört sich jetzt ein bisschen fies an, aber halbwegs staffel, dass ich nicht gleichzeitig
Ja.
drei uralte Hunde
Ja.
habe.
Also bei uns war das so, wir haben eine Zeit lang gezielt immer nur ältere Hunde dann auch adoptiert. Also ich habe dann eben kurz hintereinander mehrere Hunde adoptiert, die schon über 12 waren, weil die eben über 12 waren.
Ja.
Und es war aber tatsächlich alles vor Erhöhung der
Okay.
GOT. Und da war es schon echt wirklich grenzwertig. Und jetzt glaube ich nicht, dass ich das noch gut machen könnte. Also das war da schon von den Kosten echt so das Limit. Und klar, man denkt dann, okay, der Hund ist alt. Und das ist aber halt auch oft so, wenn die dann hierher kommen, die kommen hier zur Ruhe, dann kommen tausend Sachen raus, die im Tierheim überhaupt noch gar nicht vorhanden waren. Dann braucht der Hund doch noch einen Herzultraschall, dann hat er auf einmal doch einen Milztumor und hat aber auch dafür keine Versicherung. Und das waren dann eben Sachen, die sich dann wirklich summiert haben. Und genau das waren dann eben zeitgleich sechs alte Hunde oder so. Und da war das dann tatsächlich kostentechnisch wirklich, wirklich ein Problem. Und das finde ich auch jetzt wirklich schade und traurig, weil ich wirklich die letzten Jahre jetzt keine ganz alten, also die letzte, die wir jetzt adoptiert haben, die ist jetzt älter, aber davor habe ich jetzt die letzten 2, 3 Jahre keine alten Hunde mehr aufgenommen. Obwohl ich es gerne machen würde, weil es eigentlich nicht gut finanzierbar ist. Es tut mir leid für die Hunde, natürlich.
Ich
Aber ich suche
kann
auch
das
nicht
total,
uns.
ja, ich kann das total verstehen. Ich habe ja vor ein paar Jahren die Pippa aufgenommen. Die war dann ja auch nur noch ein Jahr bei mir. Und die hatte eben auch, also da habe ich auch gedacht, ja, ein kleiner alter Hund. Den läuft mit dem Kasper und der Kiescha. Ich meine, da hatte ich nun auch zwei sehr unkomplizierte Hunde zu Hause. Die läuft so mit und die, im Großen und Ganzen lief die auch so mit. Aber die konnte gar nicht alleine bleiben. Die
Nein.
Pflegestelle hat mir gesagt, ja, die ist jetzt 4 Wochen bei uns. Das ist dann schon besser geworden. Ja, die haben die einfach schreien lassen. Also die hat, ich war eine Sekunde draußen, die hat halt geschrien. Und die hat das auch nicht wirklich. Im Sommer ging es, da war sie so K.O., dass sie dann einfach durchgeschlafen hat mittags. Da konnte ich dann auch mal ins Freibad fahren, schnell, ne? Schnell ins Freibad radeln, Runde schwimmen, schnell wieder zurück, immer auf die Kamera geguckt, da ging das. Aber sonst ging das nicht. Und die habe ich, glaube ich, einen Kleinwagen versenkt, was
Ja.
medizinische Kosten angeht.
Ja.
Die hat, ich habe dann sogar, meine Tierärztin hat mir dann noch so ein Beatmungsgerät, so ein Riesenteil mit nach Hause gegeben, dass wenn ich merke, dass sie wieder schlecht Luft kriege, dass sie wieder Sauerstoff kriegen kann und so. Und natürlich will man dann auch alles machen für diesen alten Hund.
Ja,
Dass
absolut.
die Lebensqualität so hoch wie möglich ist. Und
Gut.
ich merke, ich denke ja seit 2,5, 3 Jahren, dass die Kiescha stirbt. Und die Kiescha ist ja sehr zäh, die stirbt nicht. Jetzt ist sie 15 dieses Jahr geworden. Ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir das schaffen. Was mich mittlerweile aber sehr ärgert, ist, dass ich vor 2, 3 Jahren schon gedacht habe, eigentlich müsste man die Zähne mal wieder machen. Also, weil die wirklich schlechte Zähne hat. Habe mich das damals aber schon nicht getraut, weil ich gedacht habe, das wird eh nicht mehr lange gehen. Und heute ärgere ich mich total, weil jetzt traue ich es mir natürlich noch viel weniger. Bin
Ja.
mir aber nicht sicher, ob die nicht irgendwo, ne,
Ja.
wirklich Zahnschmerzen hat. Und das finde ich ist dann auch, also es sind dann alles so Überlegungen, regelmäßig zum Tierarzt gehen, die Check-ups regelmäßig machen, das kostet alles, das kostet auch Zeit. Also auch diesen Zeitfaktor im Kopf zu haben, dass man eben vielleicht auch getrennt spazieren gehen muss. Dass die
Absolut.
Spaziergänge vielleicht auch nicht mehr so entspannt sind wie mit nur einem Hund.
Ja, definitiv. Und dann ist es ja auch so, wenn du mehrere Hunde hast, der eine Hund bräuchte eigentlich oder braucht eigentlich Physio. Das heißt, der braucht regelmäßig seine Physiotermine, wie du sagst. Ein anderer Hund bräuchte vielleicht mehr Training oder braucht mehr Training. Mit dem musst du extra was üben. Das ist natürlich, je mehr Hunde du hast, desto größer ist auf jeden Fall der Aufwand. Bei uns ist das schon ein Riesen Thema, wenn eben außerplanmäßig einer zum Tierarzt muss. Unser Tierarzt ist relativ weit entfernt. Ich fahre da 40 Minuten einfach. Da sind dann immer gleich ein paar Stunden weg. Und wir haben jetzt noch den Luxus, dadurch, dass wir beide gelernte Tierpfleger sind, ist eben sowas auch mal möglich, dass der Tierarzt sagt, hey, ich gebe euch den Hund mit heim, ihr könnt ihn zu Hause an die Infusion legen. Das sind ja dann auch immer so Sachen, wo wir das Privileg haben, dass wir das daheim machen können, wenn der Hund dann immer tageweise in der Klinik sein muss und du da neben dem Hund sitzen musst oder willst du ja auch, dann ist es tatsächlich auch alles nochmal ein größerer Aufwand. Und ich finde schon, ein Thema ist diese Geschichte, wenn du mehrere Hunde hast, dass du eben allen gerecht wirst. Also das ist bei neuen natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und da sage ich auch manchmal, naja, wenn ich nur zwei oder drei Hunde hätte, dann hätte natürlich jeder einzelne der Hunde auch mehr Zeit alleine und der hätte natürlich auch mehr Beschäftigung und mehr individuelles Programm. Und das ist schon ein Punkt, wo ich manchmal denke, ja, da haben die Hunde, die jetzt nicht zu neun sind, schon einen Vorteil. Weil natürlich, ich bemühe mich und ich nehme mal den einen oder anderen Hund auch mit in die Hundeschule, aber die meisten meiner Hunde sind da nicht so ultra scharf drauf, das muss man auch leider dazu sagen, die haben da nicht so viel Bock drauf. Und ich nehme mir dann auch den einen oder anderen mal raus, der für irgendwelche Online-Videos Tricks macht und der andere kriegt mal einen Schnüffelparcours, aber das ist natürlich bei Weiben nicht das, was man jetzt machen kann, wenn man nur ein oder zwei Hunde hat. Und aber kommen die, müssen die zwangsweise auch das ein oder andere Mal zurückstecken, das ist so.
Wobei ich bei euch auch immer denke, dadurch, dass ihr so stapelbare Hunde habt, die ja ganz gut miteinander funktionieren, haben die ja darüber dann wieder auch einen wirklich großen Mehrwert. Deswegen ist es halt so wichtig zu gucken, wenn ich mehrere Hunde halten möchte, dass die Passung gut ist, dass die Hunde gut miteinander funktionieren, dass sie eben nicht mit jemandem wohnen müssen, den sie total doof finden oder wo man dann selbst auch nur noch irgendwie am Trennen ist, das habe ich neulich so eine wilde Geschichte gelesen, wo die Hunde sich wirklich, oder wurde mir das erzählt, ich weiß es nicht mehr, wo die Hunde sich gegenseitig richtig, richtig kacke finden. Also vier Hunde und alle vier Hunde finden sich gegenseitig voll kacke. Das hat eine Kollegin mir erzählt. Und die müssen.
Das kannst du ja gar nicht mehr machen eigentlich.
Nee, und die werden halt alle die ganze Zeit getrennt. Und wo ich dann halt auch sage, also da ist dann das Ego größer, also ich will meinen Hund nicht abgeben, als dass man was Gutes für die Hunde machen möchte. Weil wenn es halt so nicht funktioniert, und das ist ja ein riesen Stresspegel, wenn die Hunde mit einem anderen Hund zusammenleben, der wirklich mit Verletzungsabsicht drauf geht.
Ja.
Klar kann man gucken, ob man das wieder hinkriegt und das kriegt, also manchmal kriegt man es, ich habe jetzt schon ein, zwei Fälle gehabt, wo wir das auch wieder ganz gut zum Laufen gekriegt haben mit viel Management und mussten sich die Menschen aber auch wirklich viel einsetzen und viel gucken, dass da nichts wieder passiert. Aber wenn ich das von Anfang an so habe, dann ist das halt einfach nicht gut, für alle Seiten nicht gut.
Also das sehe ich auch so und ich habe auch schon zwei Fälle in der Hundeschule gehabt, wo ich den Kunden geraten habe, einen der Hunde abzugeben und war auch in beiden Fällen eine gute Entscheidung. Der Hund hatte in einer anderen Familie ein gutes Zuhause und alles war wieder entspannt. Und man muss natürlich auch im Kopf haben, normale Menschen in einer normalen Familie, die haben ja auch so einen Anspruch, wie wir fahren gemeinsam mit den Hunden in Urlaub oder solche Geschichten. Das geht ja schon mal alles überhaupt gar nicht, wenn ich zwei Hunde habe, die auf in einem Raum nicht sein können. Das ist ja aber der Anspruch von den meisten Familien, dass sowas geht und da ist dann irgendwann so ein Punkt erreicht, wo alle drunter leiden, finde ich.
Genau. Und wo wir da kurz, also das, da gehen wir nochmal einmal ganz kurz drauf ein, solche Geschichten wie Urlaub machen, wie gemeinsam irgendwo hinfahren, wie die Hunde in eine Hundepension geben. Das sind ja alles die Sachen, die ich mir vorher auch überlegen muss. Kann ich das mit mehr als einem Hund machen? Also finde ich Ferienwohnungen oder Häuser, wo ich mehrere Hunde mitnehmen kann. Wo kann ich dann hin? Wie teuer wird das? Wie kann ich das da dann managen, wenn ich mit vielen Hunden unterwegs bin? Weil das ist ja auch so eine Geschichte. Ich kann ja nicht einfach, also ich meine, bei euch mit neun Hunden ist es nochmal extremer. Mit meinen dreien war ich tatsächlich vor 3 Jahren, yay, mal eine Woche im Urlaub. Aber das ist schon viel, viel Management und viel gucken, wo fährt man hin und wo kann ich mit denen hin und kann ich die, also finde ich auch jemanden, der mir die Hunde betreut, wenn ich halt mal nicht da bin. Auch das ist ja ein Riesenthema. Ihr seid jetzt zu zweit, also da, wenn einer von euch ausfällt, ist es anstrengend, aber es geht. Wenn ich jetzt aber Familien habe, die sagen, okay, wir wollen jetzt mal auf die Hochzeit von irgendwem fahren, da können die Hunde nicht mit. Oder wir haben einmal im Jahr irgendwie einen Familienurlaub, wo alle gerne, also wo wir irgendwo hinfliegen wollen. Das ist ja vollkommen legitim. Aber dann muss man sich eben vorher Gedanken machen, wie kann ich das arrangieren, dass das läuft mit so vielen Hunden.
Und das ist ja viel schwieriger, wenn du 2 oder 3 Hunde hast, wie wenn du nur einen Hund hast, weil oft ist ja ein Hund auch noch willkommen. Meistens hat niemand was dagegen, wenn du einen Hund mitbringst oder wenn der mit auf die Familienfeier kommt. Mit 3 Hunden sieht es schon wieder anders aus. Und sind wir mal ehrlich, bei 3 Hunden ist die Wahrscheinlichkeit ja auch groß, dass du vielleicht einen dabei hast, der Hundebegegnungen nicht gut kann, dass du einen dabei hast, der, keine Ahnung, 10 andere Sachen nicht gut kann. Und da ist ja dann auch schon die Wahl deiner Ferienwohnung oder deines Urlaubsdomizils sehr eingeschränkt oder die Wahl deiner Betreuungsperson. Und wenn du auf sowas angewiesen bist wie ein Hundehotel oder eine Pension, dann ist eben auch das ein großer Kostenfaktor, ob ich da 3 Hunde hinbringe oder nur einen oder 2 oder 5. Das ist ja dann schon auch eine Preisfrage.
Genau. Ich weiß nicht, hörst du im Hintergrund die Kiescher?
Ja.
Also für alle, die es jetzt gerade hören, Kiescher sagt jetzt, Leute, ihr seid jetzt hier seit einer Stunde am Reden. Es ist 16:30, das ist meine Kekszeit. Kommt mal zu Potte. Das sind die Freuden einer dementen alten Hündin. Ja, die hat heute schon um zweimal angefangen zu fragen, ob wir nicht schon anfangen können mit den Keksen.
Ja, meine Hunde werden auch Druck machen.
Ja.
Ja, aber wenn die Zeit ist, irgendwann auch der Spaß zu
Ja,
Ende.
genau. Das heißt, ich glaube, wir haben aber auch die wichtigsten Sachen. Fällt dir noch was ein? Kannst du noch 2 Minuten was erzählen, was dir wichtig ist? Dann kann ich in der Zeit Kiescher kurz einen Keks geben. Fällt dir noch irgendwas ein, was irgendwas wichtig ist in der Meerbonade?
Keks. Ich finde für mich, also für mich als Mehrhundehalter, ich sehe tatsächlich eine große Bereicherung da drin, mehr als einen Hund zu haben, weil ich jetzt natürlich auch das unglaubliche Glück habe, dass meine Hunde viel, viel miteinander spielen. Ich sehe aber bei allen Kunden, wie unglaublich glücklich die Hunde sind, wenn die einen zweiten Hund dazukriegen, wenn die nicht mehr in einer Einzelhundehaltung leben. Wie die Anja gerade schon gesagt hat, bestätigen natürlich immer Ausnahmen die Regeln. Und es gibt natürlich auch Hunde, die als Einzelhund glücklich sind. Die allermeisten Hunde, die aber einen zweiten Hund dazu bekommen, für die ist es wirklich eine absolute Steigerung der Lebensqualität. Und wenn man mal sieht, wie Hunde sich die Öhrchen ausschlecken und wie die miteinander interagieren und auch miteinander kommunizieren, dann tendiere oder plädiere ich auf jeden Fall dazu, mindestens 2 Hunde zu haben.
Ja, und 2 Hunde, also es ist ja machbar.
2 Hunde ist ja total normal. Total normal.
Ist ja Babykram hier. Ja, also wenn es gut passt und da wieder für alle, die vielleicht erst den ersten Hund haben, das hatten wir im letzten Podcast auch schon gesagt, aber ich finde das einfach so wichtig, das nochmal zu sagen. Bitte bindet eure Hunde mit ein in der Wahl des neuen Hundepartners. Also wenn das irgendwie möglich ist und ich vielleicht auch einen Hund habe, der auch ein bisschen wählerisch ist oder ne, sich vielleicht nicht mit jedem verträgt, sucht euch Pflegestellen, sucht euch Tierheime in der Nähe. Mir ist vollkommen bewusst, dass die Tierheime momentan leider sehr voll sind mit Hunden, die nicht so einfach sind. Aber es gibt immer wieder solche Hunde. Nehmt euch da Zeit auf der Suche und nehmt eure Hunde mit und lasst sie wirklich, also geht ein paar Mal gemeinsam spazieren und lasst euch nicht davon zurückhalten, wenn die Hunde eben nicht das erste Mal sich gleich in die Arme fallen und sagen, du bist der Hund, den ich mein ganzes Leben gesucht habe. Das ist ja vollkommen normal. Für mich ist ein Erfolg schon, wenn die Hunde neutral bis halbwegs nett miteinander umgehen. Also das ist für mich vollkommen fein. Solange die jetzt nicht sich aufeinander stürzen, sich gleich irgendwie beißen wollen, ist alles gut.
Also wir haben auch Hunde dabei, die interagieren nicht viel mit den anderen Hunden. Die kommen gut mit denen klar, aber wir haben Hunde dabei, die weder mit den anderen Hunden spielen noch großartig Gruppen kuscheln, die einfach mehr so für sich sind. Und es ist für mich trotzdem absolut okay. Nicht jeder Hund spielt gerne, nicht jeder Hund kann spielen, nicht jeder Hund hat das gelernt, nicht jeder Hund mag das. Und obwohl meine Hunde nicht die Möglichkeit haben, neue Hunde kennenzulernen im Vorfeld, binde ich die trotzdem ein Stück weit mit ein, weil ich natürlich schon gucke, ich kenne ja meine Hunde und ich kenne die Hunde, die ich dazu adoptiere, weil ich die vor Ort kennenlerne. Und da sind oft Hunde dabei, die ich eigentlich gern nehmen würde, bei denen ich aber weiß oder sehe, dass das eben mit meiner vorhandenen Hundegruppe oder mit einem Hund der Hundegruppe wohl nicht funktionieren würde. Also wenn ich jetzt eben vielleicht einen dominanteren Rüden, sowas würde bei mir aktuell nicht gut funktionieren, oder vielleicht nochmal einen zweiten Hund, der so ein bisschen dazu tendiert, Ressourcen zu verteidigen, oder eine Hündin, die ein sehr dominantes Auftreten hat, ein sehr, sehr Also ein Hund ist, der vielleicht einfach auch gut dasteht und weiß,
Bett.
wer er ist und so. Das sind eben so Sachen, die bei mir aktuell nicht gut passen würden. Und das kann ich eben einschätzen. Und wenn man das nicht so gut einschätzen kann oder ja auch nicht die Möglichkeit hat, einen Hund vor Ort kennenzulernen, dann würde ich auf alle Fälle gucken, den Hund aus einer Pflegestelle zu nehmen oder aus dem örtlichen Tierheim oder aus zweiter Hand. Oft sind es ja auch Hunde, die abgegeben werden aus irgendwelchen Gründen. Suchen ja immer viele Hunde in Zuhause.
Da könnt ihr ja auch Trainer oder eure Trainerin einbinden. Also wir helfen ja immer gerne, auch bei der Suche, gucken uns mit um. Ich habe aktuell eine Kundin, die ist sich noch nicht ganz sicher, ob die wieder einen Hund haben wollen. Ich weiß aber relativ genau, was die brauchen, wenn sie denn. Und wenn mir so ein Hund über den Weg läuft, dann schicke ich ihr den ab und zu, ne, so, hey, guck mal, da sitzt jetzt gerade einer, da könnte ich mir vorstellen, dass der zu euch passt, falls ihr sowas seid. Und auch das ist ja eine Möglichkeit, uns einfach Bescheid zu sagen und zu sagen, hey, kannst du helfen? Kannst du dir die beiden zusammen mal angucken? Oder dass ihr uns dann Videos macht, dass man mal guckt, weil alles das, weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich immer mal wieder Videos kriege, wo die Leute sagen, guck mal, wie schön die spielen. Und ich denke dann so,
Ja.
wie sage ich es jetzt? Man will ja auch nicht immer so der Spielverderber oder die Spielverderberin sein. Aber also die Möglichkeiten gibt es ja. Es gibt also es gibt mehrere Verbände, wo ihr gute Hundetrainer findet. Den IBH, das gewaltfreie Hundetraining und Trainieren statt Dominieren. Das sind so die drei, wo ihr größtenteils einfach sicher sein könnt, dass die Menschen, die da Mitglied sind, also man kann natürlich nicht jedem hinter den Kopf gucken, aber ne, wir müssen da schon irgendwie auch unsere Fortbildung und so einreichen. Und es wird da auch Bescheid gegeben, wenn jemand nicht gut trainiert. Also auch da, ne, das ist eigentlich ein ganz gutes System, finde ich. Da könnt ihr nachgucken, die verlinke ich euch unter dieser Folge auch. Dann, Yvonne, nochmal kurz Glückskarten, Werbeblock. Es kommt dein Werbeblock, dann kommt mein Werbeblock. Auf geht's, Glückskarten.
Ja, die Glückskarten. Ich bin dieses Mal besser vorbereitet. Ich habe ein kleines Kärtchen-Set hier
Hey.
mit Glückskarten, bei denen, also ähnlich wie bei Spielkarten, die sind bedruckt mit kleinen, kleinen Aufgaben und Inspirationen für Hund und Mensch, um einfach so ein paar Ideen zum allgemeinen Wohlbefinden, zur Beschäftigung, kleine Aufgaben für die Hunde, die so ein bisschen alltagstauglich sind. Und bei denen ihr einfach eine Karte ziehen könnt und gucken könnt, hey, was mache ich denn vielleicht heute mit meinem Hund oder was tue ich mir Gutes? Der Erlös der Glückskarten geht in verschiedene Tierschutzprojekte. Das heißt, ihr bezahlt die Karten eigentlich als Spende und wir behalten nur die Produktionskosten und der Rest wird in Tierschutzprojekte gespendet.
Perfekt. Holt sie euch. Ich habe sie auch. Ich finde sie super. Ich ziehe auch immer ab und zu eine und finde, das sind so schöne Kleinigkeiten, die einem einfach, ja, weil man oft immer so das Gefühl hat, man muss, wenn dann, so viel machen. Und oft sind es ja einfach diese kleinen, kleinen punktuellen Sachen, die dem Hund oder einem selbst gut tun. Also da ganz große Empfehlung. Auch das verlinke ich euch hier drunter wieder. Und ich bin ja gerade dabei, einen neuen Online-Kurs zu erstellen, der sich nur um Tierschutzhunde dreht. Das heißt, wenn ihr gerade dabei seid, einen Tierschutzhund zu adoptieren oder es ist gerade schon einer eingezogen bei euch, dann wird dieser Kurs für euch da sein, euch die ersten Monate zu begleiten, dass wir mal gucken, okay, was ist denn jetzt überhaupt wirklich wichtig? Weil die meisten machen ja irgendwie viel zu viel mit ihren Hunden und wollen schon Sitzplatz bleib. Das machen wir schon auch in dem Kurs. Also es werden auch die ersten Grundsignale aufgebaut. Aber wir gucken, also ihr werdet einfach mindestens die ersten 3 Monate so gut begleitet, dass egal welche Probleme aufkommen, wir die eben gemeinsam lösen können. Damit so ein bisschen der Druck runtergeht, weil, kennst du vielleicht auch, Yvonne, aber so von außen kommt dann so, ja, der ist doch jetzt schon 3 Wochen da, warum kann der das denn noch nicht alles?
Absolut.
Dass wir da mal den Druck so ein bisschen rausnehmen. Und ihr könnt euch gerne ab jetzt schon in die Warteliste eintragen und dann kriegt ihr sofort Bescheid, sobald der Online-Kurs on air geht. Es wird davor aber auch noch ein kostenfreies Webinar für alle geben, rund um das Thema Tierschutz. Also wenn ihr das auch haben möchtet, einfach in die Warteliste eintragen und dann bekommt ihr die Neuigkeiten gleich als Erste. So, einen Punkt haben wir noch. Kisha ist gerade am Essen, die Zeit haben wir noch. Skurriles aus der Hundewelt haben wir heute noch mal. Hast du noch eine Geschichte?
Ja, auch da war ich heute besser drauf vorbereitet.
Yay!
Und passend zum Thema Mehrhundehaltung, ich bin vor längerer Zeit zu einem Hausbesuch gerufen worden von einer Familie mit 5 Hunden. Und die hatten quasi die Elterntiere, Mama und Papa, und 3 10 Monate alte pubertierende Jungtiere, die der Familie das Haus unterm Arsch weggefressen haben. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ich bin da reingekommen, das Geländer, die Treppen, die Türstöcke. Also die Hunde haben wirklich tatsächlich sprichwörtlich das Haus gefressen. Und ja, das Problem der Leute war, dass die nicht gut allein bleiben konnten, weil die dann das Haus gegessen haben. Konnten die nicht gut handeln beim Spazierengehen. Also es war alles in allem ein Riesendesaster. Und ich habe dann gefragt, wie es halt dazu kam, dass die diese 3 Hunde und überhaupt. Und das war dann total krass, weil ich war so im ersten Moment sprachlos. Also sie haben die Elterntiere, das sind Geschwister, also Bruder und Schwester. Und sie sind davon ausgegangen, weil es sich ja um Geschwisterhunde handelt, dass die deswegen keinen Sex miteinander haben und sich auch nicht vermehren würden, weil sie ja Bruder und Schwester waren. Und sie waren halt ganz überrascht, dass sie das gemacht haben. Und dass sie dann 3 Welpen, also sie hatten, glaube ich, 5 Welpen und 2 haben sie vermittelt bekommen und die anderen 3 eben nicht. Und sie waren sehr überrascht davon. Ich habe gesagt, es wäre halt schon gut, wenn wir jetzt alle aber kastrieren erstmal, weil das wird dann jetzt nicht besser werden. Ja, und ich war so im ersten Moment, habe ich gedacht, echt jetzt?
Ja. Da ist man schon sprachlos, oder?
Also, okay.
Ja. Also mit wie wenig Wissen letzten Endes da auch. Und okay, und die 3 haben sie dann nicht mehr vermitteln gekriegt. Waren dann wahrscheinlich auch so mittelgroße Hunde mindestens,
ja,
oder?
Ja, so Hunde, die man auch wirklich nicht gut vermittelt kriegt. Das sind so Schäferhundmischlinge gewesen. Die waren über Knie hoch und dann waren die halt 10 Monate. Und es waren 3 Rüden. Es lief einfach alles in einem nicht so richtig gut. Ja.
Und dann noch Geschwister, also gerade ne, bei Geschwisterhunden, also grundsätzlich bei Geschwisterhunden, wäre ich immer total vorsichtig, die aufzunehmen.
Absolut, dass sich da niemand drum gerissen hat, das wundert mich auch nicht.
Ja. Ah Gott. Mhm. Ja, Skurriles aus der Hundewelt. Vielen Dank, Yvonne.
Sehr gerne.
Wir müssen nochmal, du hast die besten Geschichten, wir müssen nochmal einen Podcast machen. Meine Güte, was es alles auf diesem Planeten gibt. Yvonne, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ich sag danke.
Ich hoffe, ihr habt auch alle viel davon mitnehmen können. Ich fand es mal wieder sehr spannend. Und damit gehen wir aus dem Podcast heute raus. Wie immer, mind the dog, achtet auf eure Hunde, achtet auf euch selbst. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann.
Tschüss.